Ja, wir haben die Geschichte gehört, den Endspurt gleichsam von Josef. Und keine Geschichte des Alten Testamentes ist so ausführlich geschildert wie die des Josef. Und an keine Geschichte kann ich mich persönlich mehr erinnern als an diese. Mit welcher Spannung habe ich als 6-7-jähriger Schüler an den Lippen meines Lehrers gehangen, der es verstand, uns richtig zu begeistern. Vor der Wende 1990 war es wohl, lag ich in der DDR im Krankenhaus, zusammen mit einem 12-jährigen Jungen. Und dem erzählte ich unter anderem diese Josefsgeschichte. Der hatte noch nie etwas von Jesus gehört. Der wusste gar nicht, dass es eine Bibel gibt. Ja, das war die Situation in der DDR. Der gelesene Text ist die kirchliche Perikope für den heutigen Sonntag. Das heißt, über diesen Text wird in allen evangelischen Kirchen heute auch gepredigt. Und das habe ich nun gerne aufgegriffen, denn viele Aussagen in der Josefsgeschichte sind auch für die Gemeinde Jesu sehr lehrreich. Denn Josef ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, ein Typus auf Jesus Christus. Wer seine Geschichte kennt, der weiß das. Josef wurde von Gott durch furchtbare Tiefen geführt, aber auch zu einer ungeahnten Höhe. Durch viel Leiden zur Herrlichkeit. Sodass sein Weg den Weg Jesu Christi abbildet, der aus der Gottesherrlichkeit ans Kreuz und vom Kreuz zur Krone ging. Und ohne Frage erreicht die Josefsgeschichte mit dem gelesenen Abschnitt nicht nur ihren Endpunkt, sondern auch ihren Höhepunkt. Und von dieser Höhe aus können wir nun Rückschau halten, haben wir gleichsam einen Überblick über das Ganze. Es ist ja eine Geschichte voller Schuld und unheilvoller Verwicklungen. Versuchen wir einen Einstieg in diese Geschichte. Der Erzvater Jakob hatte 12 Söhne. Das waren die Stammväter des Volkes Israel. Und so wie das unter Brüdern ist, es können natürlich auch Geschwister sein, denn Mädchen sind ja nicht anders als die Jungs. Da ist nicht nur Eintracht und Friede und Harmonie, sondern da ist auch Rivalität und Missgunst und Auseinandersetzung und Streit. Ja, die Familie ist immer auch eine Familie der Sünder. Auch wir Christen sind da gar nicht anders dran. Wir unterscheiden uns von den anderen nicht dadurch, dass wir keine Sünder mehr wären, sondern dass wir wissen, dass wir es sind. Und so geben wir einander immer wieder zu tragen, wie es der Wochenspruch dieser Woche besagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und gut, wenn wir das tun. Das heißt also wissen, dass wir Vergebung brauchen und auch Vergebung gewähren müssen. Denn ohne Vergebung ist ein Zusammenleben nicht mehr möglich. Aber Vergebung, die wir einander gewähren, ist nur ermöglicht durch Gottes Vergebung. Aber darum auch, wie wir im Vaterunser beten, zu etwas innerlich Notwendigem geworden. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn vergebe ich nicht, wird mir auch nicht vergeben werden. Also nur durch Vergebung können wir Sünder miteinander leben. In der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft und unter den Völkern. Aber weil wir ja viel lieber über unsere Schuld Gras wachsen lassen möchten, muss die Schuld aufgedeckt werden. Weil ja das besorgen heute vielfach die Reporter in den Zeitungen und Zeitschriften, im Fernsehen. Und zwar tun sie das sehr genüsslich. Ja, besser ist es also, wenn Gott Schuld aufdeckt und er uns zur Einsicht bringt. Denn Gott ist viel barmherziger. Dann dürfen wir es erfahren, wenn wir unsere Sünde bekennen, also ans Licht bringen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Dann passiert mit unserer Sünde das, was mit einem Film passiert, wenn wir das Licht hineinfallen lassen. Dann kann der Film nicht mehr entwickelt werden. Alles, was ich Böses getan habe, aber auch das Gute, wo immer ich mich versündigt habe, wo ich schuldig geworden bin an anderen, das kann alles nicht mehr entwickelt werden. Das heißt, das darf mich nicht mehr anklagen. Das darf mich nicht mehr belasten. Ich bin frei. Denn Gott will alle ihm bekannte Sünde, wie wir es eben gesungen haben, ins Meer werfen. Und zwar da, wo es am tiefsten ist. Und am tiefsten ist das Meer der göttlichen Liebe am Kreuz von Golgatha. Glücklich, wer diese Erfahrung gemacht hat. Hast du sie gemacht? Weißt du davon? Schauen wir nun auf Jakobs Söhne, ob sie vielleicht auch zu dieser Erfahrung kommen werden. In großer Eintracht haben die Söhne Jakobs ihren Vater begraben. 17 Jahre nach seiner Ankunft in Ägypten. Und welch gewaltiger Zug machte sich damals auf den Weg. Auf den Weg nach Israel, nach Hebron. Denn dort sollte das Erbbegräbnis stattfinden. Auch die Hof- und die Staatsbeamten Ägyptens waren mit an diesem Zug und schlossen sich ihm an. Und ebenso eine große Abteilung Soldaten für den gefährlichen Weg durch die Wüste. Und nun waren sie nach Ägypten zurückgekehrt. Und jetzt bricht es auf einmal auf. Die Brüder Josef sind voller Angst. Josef könnte sich jetzt nach dem Tode des Vaters, er könnte sich jetzt an ihnen rächen für all das, was sie ihm angetan haben. Sie sind ja in seiner Hand. Und sie befürchten jetzt, wo er ja keine Rücksicht mehr auf den alten Vater zu nehmen braucht, da könnte er ihnen heimzahlen, was sie damals verbrochen haben. Man muss sich das einmal vorstellen. Inzwischen sind fast 18 Jahre vergangen, dass die Versöhnung unter den Brüdern stattgefunden hat. Damals, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Ja, warum denn jetzt diese Reaktion? Einiges kann man nur vermuten. Als Josef sich seinen Brüdern damals zu erkennen gab, da fragte er als erstes und nun nicht mehr über einen Dolmetscher, sondern in ihrer Muttersprache: Lebt mein Vater noch? Da konnten seine Brüder ihm nichts antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Sie waren geschockt, erstarrt vor Schrecken und sprachlos. Und Josef sagte dann: Nun tretet doch her zu mir. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne. Denn um eures Lebens willen hat Gott mich vor euch gesandt, hierher gesandt. Und dann folgt eine lange Rede Josefs, dass sie alle nach Ägypten kommen sollen, weil die Teuerung noch 5 Jahre anhalten würde und dass sie im Lande Gosen ihren Wohnsitz haben werden. Und zum Schluss heißt es: Und er küsste alle seine Brüder, indem er sie umarmte. Erst jetzt fassten die Brüder Mut und redeten mit ihm, heißt es im Text. Ja, was da gesprochen wurde, das wird nicht gesagt, aber ich denke, das Erste war sicher die Bitte um Vergebung. Aber vielleicht hatten die Brüder nun 18 Jahre später das Empfinden, das war zwar ehrlich gemeint damals, aber das ging alles so schnell. Wir waren ja noch ganz wirr im Kopf. Und alles das, was gewesen ist, das ist ja gar nicht zur Sprache gekommen. Sie sind sich ihrer Sache nicht sicher. War die Beugung tief genug? Oder letztlich doch noch zu oberflächlich? Das Gewissen schlägt ihnen. Auch wenn sie froh waren, dass Josef in all den 17, 18 Jahren mit keinem Wort an die alten Geschichten erinnert hatte. Aber jetzt, wo der Vater tot ist, da wird alles wieder lebendig. Da feiern die Sünden Auferstehung. Kennen wir das? Dass die Sünden Auferstehung feiern? Vielleicht nach vielen Jahren? Ich habe einmal einen Brief bekommen. Da entschuldigte sich jemand bei mir. Und dazwischen lagen sicherlich 12 oder mehr Jahre. Die Brüder spüren, Schuld ist ja nicht aus der Welt geschafft, wenn man sie einfach ignoriert. Man muss sie ans Licht bringen. Man muss sie bekennen. Und dazu sind sie jetzt bereit. Noch kurz vor dem Tod des alten Vaters Jakob haben sie ja mit ihm ihre ganze Situation durchgesprochen und nichts verschwiegen. Und der Sterbende gibt ihnen als Vermächtnis an Josef mit: So sollt ihr Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern ihre Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Sie selbst wagen noch gar nicht selbst zu Josef zu gehen, sie schicken gleichsam einen Unterhändler. Ich nehme an, es war der jüngste Bruder, der Benjamin, denn die beiden waren ja Kinder derselben Mutter. Und so stand er dem Josef am nächsten. Die anderen waren ja nur Halbbrüder. Und zweimal bekennen sie über ihn ausdrücklich, dass sie Böses getan haben. Und zweimal bitten sie: Vergib doch. Und wir sehen, wie schwer es ihnen wird, an eine völlige Vergebung zu glauben. Als Josef das hört, da bricht er in Tränen aus. Während die Brüder, sie sind nun gekommen, vor ihm niederfallen und sprechen, wir sind deine Knechte, wörtlich deine Sklaven. Warum weint denn Josef? Nicht nur, weil er bei aller Tatkraft ein weiches Herz hatte, sondern weil sie ihm immer noch nicht vertrauten, ihm immer noch nicht glaubten, es ihm immer noch nicht abgenommen haben, dass er ihnen von Herzen vergeben hat. Ihr Misstrauen, ihr Unglaube haben ihn zutiefst erschüttert. Hatte er ihnen nicht in all den Jahren den Beweis gegeben, dass er ihnen nichts mehr nachträgt? Mit welcher Fürsorge hatte er sich immer wieder für sie eingesetzt? Er ist zutiefst betrübt. Aber diese Tränen Josefs, die uns in das Schuldgefühl und in die Angst der Brüder hineinblicken lassen, sie sind zugleich Zeuge der Arbeit, die Gott an den Brüdern getan hat. Jetzt wird deutlich, dass auch sie innerlich gereift und geläutert sind. Siehe, wir sind deine Sklaven. Und sie fallen vor ihm nieder. Wie klein sind diese einst so hochmütigen, diese selbstgerechten und missgünstigen Brüder geworden. Sie bitten nur noch um Gnade. Das ist zweifellos die köstliche Frucht der mancherlei Leiden, durch die Gott sie hindurchgeführt hat. Die Tränen Josefs, sind sie nicht auch ein Abbild der Schmerzen Gottes, die alle die ihm zufügen, die Gottes Wort zwar von der Vergebung der Sünden gehört, dass durch das Kreuz Jesu Christi unsere Schuld auf Jesus geladen worden ist, aber die dieses Wort immer noch nicht im Glauben angenommen haben? Weint Gott vielleicht über dich, weil du immer noch trotz all seiner Liebesbeweise ein hartes Herz hast, das nicht an seine Liebe, an seine Vergebung glauben will? Was muss Gott denn noch tun, damit du endlich kommst? Herr, hier bin ich. Nimm mich, wie ich bin. Nimm mir meine Schuld, den Aufstand meines Herzens. Ich möchte jetzt dein sein. Und wenn jemand unter uns ist, der diesen inneren Wunsch hat und spürt, dass Gott ihn zieht, der darf mich nachher gerne ansprechen. Denn wer sich Gott so stellt, der erfährt, was auch die Brüder Josefs erfahren haben. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Fürchtet euch nicht. Und dass die Brüder sich nicht fürchten sollen, begründet Josef nicht damit, dass er vergeben hat. Das hatte er längst. Überhaupt nicht mit seiner Gesinnung, sondern damit, dass er sagt, stehe ich denn an Gottes Stelle? Und damit will er sagen, liebe Brüder, ich habe nicht das Recht, wenn Gott euch die Sünden vergeben hat, in dieses Urteil Gottes einzugreifen oder es rückgängig zu machen und euch noch länger nachzutragen und vorzuwerfen, was ihr an mir getan habt. Mit anderen Worten, ich habe euch nichts zu vergeben, weil Gott längst vergeben hat. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir so miteinander umgehen, dann kommt es unter uns Sündern, die wir ja bleiben, zu einer guten Gemeinschaft. Und nun schaut Josef auf sein eigenes Leben zurück mit all den seltsamen Führungen und sagt zu seinen Brüdern, dieses Wort ist der Schlüssel der ganzen Josefsgeschichte. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, wie es jetzt am Tage ist, ein großes Volk zu erhalten. Man hat gesagt, dieses Josefs Wort ist eines der klügsten von Menschen gesprochenen Worte. Es schaut hinein in die große Weisheit der Weltregierung Gottes, der alles vorausschaut und bedenkt zum Besten der Menschen. Schauen wir noch einmal in dieses Josefs Wort. Da fällt uns auf, Josef nennt die Dinge beim Namen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Das ist leider wahr. Und Josef spielt das Böse nicht herunter. Als wäre das alles ja doch nicht so schlimm. Nein, das war sehr schlimm, dass die Brüder so ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft haben. Die Bosheit der Brüder hat Schlimmes bewirkt. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Aber Josef sieht alles in einem überraschend neuen Zusammenhang. Was hat Gott daraus gemacht? Diese Untat der Brüder kommt nun der ganzen Familie des Jakobs zugute. Josef lässt uns zusammen mit seinen Brüdern hineinschauen in den unergründlichen Ratschluss Gottes. Gott hat alles gut gemacht. Wörtlich heißt es, Gott hat alles umgeplant zum Guten. Und dieses Wort reißt den Schleier, der bisher über allen unbegreiflichen Geschehen und Geschehnissen lag, weg und zeigt, wie Gott es war, der alles Böse zum Guten gelenkt, der alle Fäden in der Hand behalten hat. Ja, er hat die bösen Gedanken der menschlichen Herzen in sein Heilshandeln hineingeflochten. Das Böse hat Gottes Pläne nicht nur nicht aufhalten können, nein, es ist vielmehr der Verwirklichung seiner Pläne dienstbar geworden. Ja, das begreife, wer es kann. Aber, meine Lieben, es wäre nun völlig falsch, und das sei deutlich gesagt, dass wir daraus für uns einen Freibrief zum Sündigen ableiten wollten. Oder dass wir etwa unsere deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts mit dem fürchterlichen Krieg und dem Judenmord als entschuldbar hinstellen wollten. In dem Sinn, ja, wenn Gott doch alle unsere Sünden und alles, was sie dem anderen Böses angetan haben, zum Besten wendet, dann ist es ja doch nicht so schlimm, wenn ich sündige. Nein, nein. Dieser Satz wäre auch falsch verstanden, wenn wir uns anheischig machten, in allem zum Teil himmelschreienden Bösen dieser Welt, und das geschieht ja täglich, einen göttlichen Sinn und eine heilsame Absicht Gottes nachweisen zu wollen. Nein, das Böse in dieser Welt ist nicht zu rechtfertigen von uns aus. Und wir werden alle einmal Rechenschaft ablegen müssen von dem, was wir getan haben. Egal, was Gott daraus gemacht hat. Das Wort des Josef ist ja ein Wort der Rückschau. Er schaut auf sein Leben zurück. Und nur im Nachhinein lässt dieser Satz uns seine Wahrheit erkennen. Und so wird auch uns erst am Ende in der Klarheit des neuen Lebens eine Überschau geschenkt werden über alle oft so unverständlichen und verschlungenen Wege und Verhältnisse unseres Lebens. Bis dahin kann es immer nur geglaubt werden, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ich schließe. Josef hat, wie es unsere Jahreslosung uns ans Herz legt, das Böse nicht mit Bösem vergolten, sondern mit Gutem. Und das, weil er unter Gott stand, ein Mensch Gottes war. Und so ist das Böse nicht Endstation im Verhältnis der Geschwister, sondern Ausgangspunkt der Versöhnung. Wo Gott Schuld aufdeckt und wir uns dazu bekennen, da ist die Vergangenheit bewältigt, da entsteht Neues und Heil. Da darf man erfahren, dass es gilt. Das, was gestern war, das zählt nicht mehr, denn Christus starb dafür. Tragen wir mit Gottes Hilfe dazu bei, dass Versöhnung unter uns und in unserer Umwelt Wirklichkeit wird. Amen.